Ja, ihr habt's gehört, eine neue Predigtreihe beginnt. Und wir fangen heute damit an. Ich finde den Titel ein bisschen dick aufgetragen. Groß glauben, großes erwarten. Aber es steckt eine Geschichte, oder eigentlich zwei Geschichten. Einmal die Geschichte des Hensoldshöher Gemeinschaftsverbandes und ich denke auch unsere eigene Geschichte als LKG Hofen. Da gab es immer wieder Menschen, die einfach Glauben an einen großen Gott haben und von ihm Großes erwartet haben. Und es ist viel geschehen, was wir so nicht haben machen können. Und es steckt eine zweite Geschichte dahinter. Und die ist ein bisschen zu lang zum Vorlesen, aber auch zu schade, um sie als gegeben vorauszusetzen. Deswegen möchte ich sie ein bisschen nacherzählen. Die Geschichte steht in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel und handelt von Petrus. Es war die Zeit der ersten Christen, der ersten Gemeinde, die sich ausgebreitet hat und die deswegen aber auch schon Widerstand gespürt hat. Und einer, der massiv Widerstand geleistet hat, war König Herodes. Der war ja Jude, aber er war ja von den Römern eingesetzt und deswegen ziemlich verhasst und hat immer um sein Ansehen und seine Legitimität kämpfen müssen. Und als er gemerkt hat, dass die meisten Juden was gegen diese neue jüdische Sekte, gegen die Christen haben, hat er gedacht, na, vielleicht kann ich da ein paar Punkte sammeln, wenn ich die verfolge, und hat das auch getan. Und hat einen ihrer Anführer, Petrus, ins Gefängnis gesteckt. Und die Gemeinde, und jetzt kommen wir zu dem Thema, die war nicht oder nur wenig verängstigt. Die hat nämlich groß geglaubt. Und sie hat keinen politischen Widerstand geleistet, sondern das, was Gemeinden am besten machen können, die haben gebetet. Die haben sich hingesetzt und Sturm gebetet. Und haben dabei erwartet, dass Gott etwas tut. Und Gott hat etwas getan. Gott hat nämlich Petrus im Gefängnis besucht. Nicht persönlich, aber er hat ihn einen Engel geschickt. Während Petrus friedlich im Gefängnis schlief, das muss man auch erst mal können, hat ihn der Engel geweckt und gesagt, komm mit. Es ist nicht genau wörtlich überliefert, was Petrus gesagt hat, aber ich könnte mir vorstellen, so etwas wie, ja, du bist gut, komm mit, du siehst, ich bin hier gefesselt, wir sind im Gefängnis, das sind vier Türen mit jeweils einer Wache davor. Und der Engel hat einfach gesagt, komm mit. Und das sieht man auf dem Bild unten links, dann ist er einfach durch die Türen gegangen. Die sind vor ihm aufgesprungen, die Wachen haben es nicht gemerkt und Petrus ist ihm gefolgt aus dem Gefängnis. Groß glauben, großes erwarten. Aber die Geschichte wird noch besser. Dann kommt Petrus an das Haus, wo die Gemeinde versammelt waren und klopft an. Und die Magd, die Rode hieß sie, die hört ihn und fragt, ja, wer ist da mitten in der Nacht? Und er sagt, jo, ich bin's, Petrus. Und sie lässt ihn einfach stehen und rennt ins Haus und sagt, hey, da ist jemand, der sagt, da ist Petrus. Ich glaube, da ist Petrus an der Tür. Ihr könnt doch auch hier die Reaktion der Leute verstehen. Hey, ob du hast so geträumt oder du kannst uns viel erzählen. Aber Petrus stand dann draußen und hat sich gedacht, na toll, aus dem Gefängnis komme ich raus, aber in das Haus der Gemeinde komme ich nicht rein. Hat weiter geklopft und dann haben die anderen doch mal nachgeschaut und die Freude war groß, dass er wieder da war. Ich weiß nicht, ob sie sich gedacht haben, ja, siehste, beten lohnt sich doch, funktioniert, Gott hat eingegriffen. Auf alle Fälle haben sie wirklich erlebt, wie Gott hier geholfen hat, waren voller Freude. Und Petrus war kurz bei der Gemeinde, hat ihnen erzählt, aber er wusste, dass, wenn er aus dem Gefängnis weg ist, sie ihn suchen würden und hat dann die Stadt verlassen. Groß glauben, großes Erwarten. Bisher hier ist die Geschichte richtig toll. Und wenn man sie hier stehen lassen würde, fände ich sie ein bisschen entmutigend, weil solche Geschichten mit nur Happy End, ich weiß nicht, Mich demotivieren die manchmal, weil ich mir denke, ja, und bei uns? Aber die Bibel ist absolut realistisch. Und wir sehen hier eine Gleichzeitigkeit. Wir haben die Geschichte gehört, wie Gott eingegriffen hat, relativ spektakulär, und Petrus aus dem Gefängnis geführt hat, weil die Gemeinde so feste gebetet hat. Aber ein paar Verse davor heißt es, um diese Zeit ließ König Herodes, ihr kennt ihn, verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Das ist total schrecklich. Aber ich finde das absolut wichtig. Ich bin zumindest so, und vielleicht geht's dir genauso. Wenn wir so Geschichten, solche Erfolgsgeschichten hören, ja, schau mal, wie toll das damals war, das kannst du auch. Ich finde das eher entmutigend. Weil meine Wirklichkeit ist nicht immer nur steil bergauf. So sehr ich auch an Gott glaube. Und deswegen bin ich immer wieder dankbar, wenn wir in der Geschichte, in der Bibel auch Geschichten hören und lesen können, dass trotz Glauben nicht alles immer glatt geht und manchmal sogar auch einen tragischen Ausgang nimmt, wie hier mit Johannes. Ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde da auch feste gebetet hat. Aber da hat Gott nicht eingegriffen. Er hat ihn zum Märtyrer werden lassen. Und diese Gleichzeitigkeit, die ist auch in unserem Leben so. Wir erleben Zeiten, wo wir fest im Glauben stehen, wo wir gut mit Gott in Kontakt stehen, wo die Beziehung stimmt und wo Gott uns auch große Sachen erleben lässt. Wo wir einfach spüren, Gott ist da, egal was passiert. Aber dann gibt's eben auch Zeiten, da fühlen wir das nicht so. Da ist die Beziehung so ein bisschen dünn. Oder vielleicht haben wir manchmal auch das Gefühl, ja, wenn's Gott gibt, dann ist er gerade aber weit weg von mir und meinem Schicksal. Und diese Gleichzeitigkeit müssen wir aushalten. Diese Gleichzeitigkeit, dass die Realität oft nicht unseren Wünschen entspricht oder teilweise auch wirklich schwer und schrecklich ist. Das ist Realität. Und ich finde es auch total wichtig, dass wir da auch in die Bibel schauen, weil es gibt Christen leider auch heutzutage, die sagen, ja, wenn du nur richtig glaubst, wenn du nur feste genug betest, wenn dein Leben in Ordnung ist, dann wird Gott dich beschützen und überschütten mit allem Guten. Dann wirst du ausgesorgt haben, ja? Gott will, dass es dir gut geht. Das ist ein bekannter Satz. Und ich glaube auch, dass Gott will, dass es dir gut geht. Aber es entspricht weder der Realität noch der biblischen Wahrheit, dieser Satz, diese Irrlehre. Wenn du nur richtig glauben würdest, dann wird's dir doch gut gehen. Nein. Wir erleben beides und wir lesen in der Bibel beides. Wir erleben, wie Gott uns durchträgt, wie er Petrus mit einem Engel aus dem Gefängnis befreit. Coole Sache, würde ich auch gern mal erleben. Und wir erleben, wie Gott Johannes als Märtyrer sterben lässt. Und ich glaube, und deswegen bin ich dankbar, dass der HGV diese Geschichte gewählt hat, diese Beidseitigkeit. Wenn wir jetzt eine Geschichte gehört haben, ja, es gibt ein Problem, die Gemeinde betet, alles wird gut, und das wäre alles. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein gutes Vorbild für uns gewesen wäre. Oder? Ich glaube fest daran, und das sagt sowohl die Bibel, das erlebe ich in meinem Leben, das erlebst vielleicht du, dass Gott mitgeht. Und das ist die Botschaft. Groß glauben heißt nicht, hey, ich glaube genug, alles wird gut, sondern ich glaube, dass Gott in jeder Lebenslage bei mir ist. Ich glaube auch fest, dass Johannes in seinen letzten Momenten gedacht hat, Gott, ich weiß nicht, warum du mir dieses Ende geschickt hast, aber ich glaube, dass du bei mir bist. Jetzt. Und ich glaube, darum geht's bei dem Thema Großglauben. Sonst wäre das so ein bisschen überfliegermäßig. Sonst wäre das so ein bisschen, jo, Gemeindewachstum, Glauben, das schütteln wir alles aus dem Ärmel. Nein, so ist es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht. Wenn du nur groß genug glaubst, dann wird auch die Gemeinde groß. Nein, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Großglauben, von Gott Großes erwarten, heißt diese Gleichzeitigkeit auszuhalten. Von guten Erlebnissen, von Rettung und von schlimmen Erlebnissen, wo auch Leiden eine Rolle spielt. Wie gehen wir um mit dieser Gleichzeitigkeit? Wie schaffen es wir, dass wir es nicht auf einer Seite vom Pferd fallen? Entweder jo, wir glauben jetzt und alles wird gut, oder es lohnt sich doch eh nicht. Es geht doch eh alles den Bach runter. Groß glauben von Gott, großes Erwarten heißt für mich, hier den Mittelweg zu gehen. Realistisch, biblisch. Eine weitere Sache, die wir hier lernen können, die eine Rolle spielt, weiter beten. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott, also für Petrus. Und ich glaube, dass das Gebet der Schlüssel für vieles ist. Ich sage immer, wir können ganz, ganz viel machen. Wir stellen als Gemeinde unglaublich tolle Dinge auf die Beine. Aber wenn wir nicht dafür beten, wenn Gott nicht der ist, der letztendlich handelt, dann ist das alles nur Menschenwerk. Wenn ich hier vorne stehe und euch erzähle, dann sind das meine Worte. Der Geist Gottes ist es, der daraus eine Predigt macht, der daraus Glauben schafft. Und so ist es bei all unseren Sachen, bei unseren Gottesdiensten, Kleingruppen, Bausteinewelt, Lindenfest, bei den ganzen tollen Sachen, die wir machen. Können wir alles machen. Und ich glaube, wir dürfen da auch ein bisschen stolz drauf sein. Und dankbar, dass Gott uns so viele Möglichkeiten und Gaben geschenkt hat. Aber wenn er das nicht ist, der letztendlich wirkt durch seinen Geist, dann ist das Menschenwerk. Und deswegen denke ich, dass es so wichtig ist, dafür zu beten. Gott, sei du's, der durch uns wirkt. Mach uns zu deinen Werkzeugen. Ich glaube, es macht uns auch ein bisschen demütig, dass wir letztendlich den Ausgang nicht in der Hand haben. Und ich glaube, dass das Gebet auch ein großer Schlüssel ist. Es ist kein Garantiegarant, Erfolgsgarant. So, aber es stärkt die Verbindung. In dem Moment, wo ich bete, weiß ich, wo ich hingehöre. In dem Moment, wo ich bete, weiß ich, an wen ich mich richte. In dem Moment, wo ich bete, weiß ich, wer mein Ansprechpartner ist, wer sich um mich kümmert. Die Gemeinde damals wusste, ey, wir können hier nicht ins Gefängnis einmarschieren. Selbst wenn sie 10-mal so viel gewesen wären, ja. Römisches Gefängnis war gut bewacht. Aber sie haben gewusst, ey, wir kennen jemanden, der kann das. Und an den haben sie sich gewendet. Und er hat das gemacht. Hat einen Engel geschickt. Die ganzen Wachen haben geschlafen, die Türen sind aufgesprungen. Coole Sache. Und in der Geschichte des Verbandes, auch in der Geschichte von unserer Gemeinde hier und vielleicht auch in deiner Lebensgeschichte gibt's immer wieder Sachen, die sind menschlich unmöglich. Und Gott hat es trotzdem gemacht. Gebet, wie gesagt, Gott ist kein Wunschautomat. Du musst nur richtig beten und dann passiert's so. Aber Gebet gibt dir die Kraft. Und wenn es die Kraft ist, schlimme Sachen durchzustehen. Aber Gebet öffnet auch Türen. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch uns nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt, heißt es im Epheserbrief. Gottes Kraft ist nicht an unser Gebet gebunden. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Also es ist nicht so wie in manchen Videospielen oder so, je mehr du betest, desto kräftiger wird Gott. Ja, je mehr du machst, desto mehr Power kriegst du. Aber das Spannende ist, dass in der Bibel immer wieder Geschichten erzählt wurden, wo Gott sich durch Gebet bewegen lässt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Stell dir mal vor, du bist der Schöpfer des Universums, der Herr der Welt, allmächtig. Und er ist so ein kleiner Mensch und er betet. Und du hörst ihn, du hörst alle Gebete. Kann ich mir als Mensch nicht vorstellen, mir reicht's schon, wenn 5 Leute gleichzeitig sprechen. Ich finde auch, wenn alle gleichzeitig in der Gemeinde beten, das ist ein bisschen schwer zum Zuhören. Gott kann das. Aber da ist einer und der betet und betet und betet. Und du denkst dir, okay, dann machen wir das halt so. Schöne Geschichte, Jona zum Beispiel. Ja? Gott möchte eigentlich, oder möchte, Gott hat vor, die Stadt Ninive zu vernichten, weil sie ihn so überhaupt ignoriert haben, weil die einfach getan haben und gelassen, was ihnen gefällt, sich überhaupt nicht an ihm orientiert. Er schickt Jona und Jona, interessanterweise, soll die Vernichtung predigen, nicht zur Buße. Ja, es gibt ja genug Propheten, die sagen, hey, kehrt um und glaubt an Gott, tut, was ihm gefällt. Jona kommt und sagt, ihr werdet alle sterben, weil ihr böse seid. Und die Bewohner von Ninive kehren um, die tun Buße, die beten und flehen Gott an und sagen, hey, Mann, wir sehen es ein, wir haben es total verbockt. Und Gott ändert seine Pläne. Ich finde das cool. Ich finde das richtig cool. Gott hört dein Gebet. Nicht immer sofort, nicht immer so, wie du dir das vorstellst oder ich. Aber Gott hört drauf und er lässt sich auch bewegen. Dieser Text möchte uns ermutigen, weiter zu beten, stärker zu beten, vielleicht, als wir das bisher getan haben, um in Verbindung mit Gott zu bleiben, um zu erleben, dass wir mit unseren Sorgen nicht alleine sind, dass wir Gott um Dinge bitten dürfen, die wir alleine überhaupt nicht hinkriegen. Wir können keinen Glauben machen, bei niemand. Wir können von Jesus erzählen. Wir können Zeugnis sein und erzählen, wie Gott in unserem Leben wirkt, aber wir können bei keinem Menschen Glauben machen. Auch Gemeindewachstum und diese ganzen Sachen können wir nicht machen. Wir können drum beten. Gott, schenk mir gute Begegnungen, schenk mir dann deinen Geist, schenk mir die richtigen Worte. Lass mein Leben ein Zeugnis sein. Wir können als Gemeinde beten, hey, zeig uns, was wir machen sollen, um Menschen zu erreichen. Zeig uns, was wir machen sollen, um an dir dran zu bleiben. Und dann dafür beten. Gott, schenk uns deinen Segen. Gebet schafft Raum für das Wirken Gottes. Ein weiteres, ziemlich cooles Detail aus dieser Geschichte. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Also ich meine, Petrus ist ja schon in den ganzen Jesus-Geschichten immer der Coole, ja? Lässt zumindest so raushängen, bis auf die Verleumdung und so weiter. Aber an der Stelle, stell dir mal bitte folgende Situation vor. Du wurdest gerade gefangen wegen deines Glaubens. Du sitzt im Gefängnis mit den ganzen Schwerverbrechern, angekettet zwischen zwei römische Soldaten und weißt, am nächsten Tag ist dein Gerichtstermin. Chancen stehen nicht gut. Und du entspannst und schläfst. Wow. Ich glaube, ich könnte das nicht. Warum steht es drin? Ich kann es mir nur so erklären, dass Petrus Gottvertrauen hatte. Dass er aber auch seine Grenzen gekannt hat. Ja, er war ja eigentlich der Kämpfertyp, ja? Bei Jesus, hey, wenn alle gehen, ich gehe mit dir in den Tod. Petrus war der, der das Schwert bei der Verhaftung gezückt hat und kämpfen wollte. Ja, einer gegen alle. Also Petrus ist der Kämpfertyp. Und an der Stelle liegt er im Gefängnis, angekettet zwischen seinen Soldaten. Allein das macht, glaube ich, Schlaf ziemlich unmöglich. Und schläft. Jesus schläft übrigens auch im Boot, im Sturm. Ist auch so eine Sache. Kann auch nicht jeder. Was will uns das zeigen? Was können wir daraus lernen? Ich glaube, dieses absolute Gottvertrauen, wie ein Kind, ein Baby an der Brust seiner Eltern einschlafen kann, egal was draußen ist, egal wie es in ihm ausgeht, dieses Vertrauen, ich habe hier einen Schutzraum, da ist jemand, der ist größer als ich, der hat es in der Hand, der beschützt mich. Ich glaube, was Petrus schlafen lässt, ist das absolute Gottvertrauen. Petrus weiß in dem Moment nicht, ob er den nächsten Tag überlebt. Aber er schläft. Und ich glaube, das ist was wir auch lernen können. Es gibt Zeiten, da ist es dran, Feste zu beten. Ja? Gebetssturm. Es gibt Zeiten, da ist es dran, die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Was zu machen, was vorzubereiten. Und es gibt Zeiten, wo es dran ist, im Vertrauen auf Gott einfach zu schlafen. Und ich wünsche uns einfach die Weisheit, den richtigen Zeitpunkt immer zu erkennen, was gerade dran ist. Ein letztes Detail ist auch noch ziemlich spannend. Das überliest man beim Anfang total. Aber es wird an zwei Stellen das Passafest erwähnt. Die Zeit, als Herodes anfängt, die Christen zu verfolgen, als er Johannes hinrichtet, als er Petrus ins Gefängnis steckt, ist die Zeit um das Passafest. Und ich denke, die Urgemeinde war da aufmerksam genug zu merken, das ist kein Zufall. Weil was war das Passafest? Das Passafest war das Fest, wo sich das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten erinnert hat. Aus der Fremde, aus der Sklaverei hat Gott einen Weg gemacht. Durchs Rote Meer, durch die Wüste hat er sie rausgeführt. Das war damals allen bewusst. Und die ersten Christen, die waren ja dabei, die haben es erlebt, wie Jesus dieses Fest, das Passafest nimmt, die Exodus-Geschichte neu deutet und weiterführt, indem Jesus selber einen Ausweg schafft, aus der Sklaverei der Sünde in die Freiheit der Gnade Gottes. Es gibt immer einen Ausweg. Wo Menschen sich an Jesus festklammern, da ist immer eine Zukunft. Er ist der Weg. Bei aller Gleichzeitigkeit von Erfolg und Misserfolg, von Freuden und Leiden, von direkten Eingreifen Gottes zu dem Gefühl der Gottesferne. Es gibt einen Ausweg. Jesus hat diesen Weg geschaffen, um uns ewiges Leben zu geben. Ich glaube fest, dass Jakobus in diesem Glauben gestorben ist. Mein Leben ist jetzt zu Ende, aber mein neues Leben ist bei Jesus. Und ich glaube, dass Petrus in diesem Glauben geschlafen hat. Egal, was mit meinem Körper, mit mir jetzt passiert, bei Jesus gibt es einen Weg. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen Glauben lernen. Großglauben nicht im Sinne von Prahlerei, im Sinne von Arroganz, von ja schaut mal hier, so glaubt man. Sondern Großglauben im Sinne von hey Gott, egal was passiert, ich glaube an dich, dass du mitgehst. Du kannst uns segnen. Du kannst Wunder tun. Aber es ist in deiner Hand. Und wenn, auch wenn es nicht nach unseren Vorstellungen ausgeht, du bist da und du zeigst uns den Ausweg. Wenn du möchtest, kannst du von dieser ersten Predigt aus der Predigtreihe Lebendig Glauben mit Jesus wachsen, Folgendes mitnehmen. Glauben kennt Gleichzeitigkeit von erlebter Gottesnähe und gefühlter Gottesferne. Und von der ersten Gemeinde lernen wir, was hilft in der Gleichzeitigkeit auszuhalten und erwartungsvoll zu bleiben. Weiter beten, Vertrauen lernen und den Ausweg kennen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und dass du unseren Lebensweg und unseren Weg als Gemeinde und als Verband mitgehst. Und wir bitten dich, dass du uns deinen Geist schenkst, dass du die Beziehung zu dir immer wieder vertiefst, dass wir lebendig im Gebet bleiben, dass wir deine Wunder erleben dürfen. Und dass wir spüren und merken, dass du da bist, auch in schweren Stunden. Dass wir im Vertrauen auf dich da ganz ruhig werden. Danke, dass du so groß bist und dass du mitgehst. Amen.